Ja, herzlich willkommen beim Polytopia Magazin. Das Polytopia Magazin ist jeden Mittwoch um 16 Uhr hier auf Radio X 91.8 zu hören. Ja, und für euch am Mikrofon ist der Andi. Und wenn ihr Polytopia Magazin nachhören wollt, dann könnt ihr das tun auf der Radio X Plus 7 Seite. Da sind die Sendungen alle 7 Tage hinterlegt. Und auch hier heute am 30.06. wird dann diese Sendung im Verlaufe des Abends dann wieder zu hören sein. Für 7 Tage lang natürlich. Und auch auf unserer neuen Homepage, die darf ich natürlich hier auch sehr gerne neu ankündigen, polytopiamagazin.de. Das ist jetzt unsere neue Homepage. Da können dann auch alle vergangenen Sendungen auch dort nachgehört werden. Ja, und für euch am Mikrofon ist der Andi. Ja, und wir haben natürlich wieder hier eine geballte Sendung voller Informationen und hier habe ich einmal das Thema, oder was uns heute das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wird, ist nämlich einmal die Delegation for Peace, nennt sie sich, Delegation for Peace, die sich seit dem 7. Juni 2021 haben sich mehrere Menschen, circa ja 80 Menschen, beziehungsweise ursprünglich waren wohl 150 Delegierte aus 14 verschiedenen Ländern aus der EU, ja, versammelt, beziehungsweise auf den Weg nach Kurdistan gemacht, um dort vor Ort auf die Invasion des türkischen Staates aufmerksam zu machen und auf eine friedliche Lösung hinzuarbeiten. Genau, und ich darf jetzt hier am Mikrofon, beziehungsweise am Telefon, einmal Luise aus Berlin und Emilia aus Frankfurt, die sich auch gerade in Südkurdistan auch befinden, begrüßen. Sagt doch mal ganz kurz Hallo, ihr zwei.
Hallo, einmal von mir. Hallo!
Ja, super. Und vielleicht, bevor wir sozusagen in die Materie einsteigen, was es mit dieser Delegation auf sich hat, was genau die Ziele sind und was sozusagen dahinter steckt, wie die Situation vor Ort ist und wie es auch den Betroffenen dort vor Ort geht, würde ich gerne, dass ihr euch vielleicht nochmal kurz vorstellt, damit auch die Leute so ein bisschen da draußen verstehen, was vielleicht auch euer Beweggrund ist.
Dann würde ich mal anfangen. Ich bin die Luise und ich komme aus Berlin. In Berlin bin ich in verschiedenen Jugendgruppen und Jugendkämpfen organisiert. Und wir machen hauptsächlich antikoloniale und feministische Bildungsarbeit mit Jugendlichen, befinden uns aber auch in stadtpolitischen Kämpfen und unter anderem in der Kurdistan-Solidaritätsbewegung. Genau, das vielleicht grob mal zu mir.
Hi, ich bin Emilia. Ich komme aus Frankfurt, bin 22 Jahre alt und ich bin auch in Frankfurt aktiv, beschäftige mich mit feministischen Themen und bin aber unter anderem auch in dem Bündnis Rise Up Against War, Rise Up for Solidarity aktiv. Das ist ein Bündnis aus Frankfurt, was sich gegen die deutschen Rüstungsexporte und die Mitverantwortung der BRD an Kriegen weltweit, unter anderem auch in Kurdistan, einsetzt. Und wir machen immer verschiedene Aktionen rund um das BAFA, das Bundesamt für Ausfuhr und Wirtschaftskontrollen. Die sind so verantwortlich für die Rüstungsexporte. Die gehen sozusagen von den Schreibtischen aus Frankfurt raus. Genau, so viel zu mir.
Ja, und dann gab es jetzt natürlich verschiedene Ereignisse, die sich vor allem jetzt um diese Delegation gehandelt hat. Genau, bevor wir vielleicht so chronologisch sozusagen auf diese Ereignisse eingehen, was hat das denn mit dieser Delegation auf sich und was ist sozusagen auch das Ziel davon?
Ja, also die Delegation, du hast es ja eben schon mal kurz gesagt, ist zusammengesetzt aus ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen, die aus 14 verschiedenen Ländern der Europas zusammengekommen sind, um sich eben für Frieden in Kurdistan einzusetzen. Am 23. April hat nämlich die Türkei einen neuen Invasionskrieg gestartet in Südkurdistan, in Baschur. Und seitdem leistet die Guerilla in den Bergen sehr starken Widerstand dagegen. Aber es ist eben auch nicht nur die Guerilla betroffen, sondern auch die Bevölkerung. Und wir sind hier hingekommen, weil wir uns dafür einsetzen wollen, dass es eine friedliche Lösung gibt. Und weil wir vor allem auch das internationale Schweigen brechen wollen, was seitdem bestanden hat. Denn dieses internationale Schweigen in der Öffentlichkeit und der internationalen Staaten ist eigentlich eine Einladung für Erdogan, seine Expansionspolitik fortzuführen und immer radikaler fortzuführen. Genau, und deshalb sind wir nach Südkurdistan gekommen. Das Ziel der Delegation war es, hier in Kontakt zu treten mit der kurdischen Bevölkerung, unsere Solidarität zu zeigen und in Verbindung zu treten und dass wir sozusagen uns ein Bild machen von der aktuellen Lage, was eigentlich hier gerade passiert, um dann in unseren Herkunftsländern eine Öffentlichkeit herstellen können und Aufmerksamkeit auf diesen Krieg und die Menschenrechtsverletzungen hier lenken zu können.
Und mich würde jetzt nochmal so ein bisschen interessieren, es gab jetzt sozusagen ja mehrere Ereignisse auch im Zusammenhang mit dieser Delegation, dass es auch vor allem Ausreisestopps sozusagen gab und Leute auch daran gehindert worden sind, auszureisen beziehungsweise auch wieder einzureisen. Ganz bekannt dazu war jetzt auch der letzte Fall jetzt hier am 12. Juni in Düsseldorf. Da ging es um die Ausreise von Cenzo Özdemir, die auch Co-Vorsitzende der Hamburger Linksfraktion ist. Vielleicht könnt ihr noch mal so ein bisschen chronologisch vielleicht auch erzählen, was so in den letzten Wochen passiert ist mit dieser Delegation und wie es da euch auch vielleicht auch ergangen ist.
Genau, also angefangen darauf aufmerksam zu werden, dass auch Deutschland uns an dieser Delegation abhalten möchte, wurden wir am 8. Und zwar ist es dann so passiert, dass einige Delegierte in Hewler, in der Hauptstadt von Südkurdistan, der Autonomieregion hier, aufgehalten wurden, einzureisen. Und zwar mit der Begründung, dass diese Delegation den Status quo hier gefährden würde und diese Delegation als Provokation gelten würde. Genau, damit hat es auf jeden Fall angefangen, dass Delegierte, die zu uns dazustoßen wollten, am Flughafen aufgehalten wurden. Dann das zweite Ereignis, was auch ziemlich für Aufregung gesorgt hat, was du ja auch gerade schon angesprochen hast, war dann am Düsseldorfer Flughafen. Dort hatte dann die Bundesregierung die Begründung offiziell verlauten lassen, dass diese Delegation die deutsch-türkischen Beziehungen erheblich verschlechtern könnte. Wo wir auf jeden Fall sehr aufmerksam wurden drauf, weil wir befinden uns ja hier nicht in der Türkei, sondern im Nordirak, dass Deutschland auf jeden Fall in diesem Krieg auch Interessen hat, Wirtschaftsinteressen, die halt in der Abhängigkeit zur Türkei auf jeden Fall stehen. So viel zu diesem Ereignis. Dann, als der Rest durchgekommen ist, wurden wir für mehrere Tage unter Hausarrest in dem Hotel, in dem wir uns in Hewler befunden haben, gesetzt und von den Peschmerga-Kräften, den Sicherheitskräften der KDP-Regierung hier. Wir durften das Hotel weder verlassen noch unsere geplante Pressekonferenz abhalten, die wir eigentlich am 14. vor dem UN-Headquarter hier geplant hatten. Diese Einschätzung der Provokation hatte auf jeden Fall dort auch Auswirkungen, dass wir, wie gesagt, mehrere Tage das Hotel nicht verlassen durften.
Jetzt hast du so ein bisschen erzählt von den Ereignissen, die jetzt sozusagen auch in dem Flughafen und auch hier in Deutschland und aber auch vor Ort passiert sind. Mich würde jetzt auch nochmal interessieren, wie jetzt die Situation vor Ort ist. Also ihr seid ja jetzt schon wahrscheinlich schon auch seit mehreren Wochen oder Tage sozusagen vor Ort. Wie ist die Situation vor Ort? Du hast jetzt auch von dieser, Arrest geredet und erzählt. Was hatte das für Auswirkungen und auch wie frei könnt ihr euch dort bewegen?
Vielleicht muss man dafür noch mal kurz was zu Kurdistan und dem Ort sagen, an dem wir gerade sind. Also wir befinden uns in Südkurdistan in Bashur, in der Autonomieregion. Da ist die Regierungspartei, die KDP. Das ist aber eben nur ein Teil Kurdistans. Die anderen drei Teile sind Rojava im Westen, Bakur im türkischen Teil und Rojilat im iranischen Teil. Und wir befinden uns eben jetzt gerade im Nordirak. Wichtig dazu zu sagen ist, dass hier in dieser Autonomieregion die KDP regiert, die eigentlich ein Interesse auch an Selbstbestimmung der Kurdinnen und Kurden hat, aber eben sehr stark beeinflusst wird durch die Türkei. Und das wurde halt immer wieder deutlich, dadurch, wie wir hier behandelt wurden. Also in den ersten Tagen bei uns in der Delegation waren ja auch ParlamentarierInnen, PolitikerInnen dabei. Und in den ersten Tagen hatten wir geplant, verschiedene parlamentarische Besuche, eben auch mit der Regierung. Und die wurden direkt am Anfang abgesagt. Und genau, und da gab es ein Begründungsschreiben vom Innenministerium hier der Regierung, das, wie eben Luise auch gesagt hat, sagt, dass wir hier den Status quo gefährden würden. Was natürlich, wenn man das sich mal anguckt, dass eine Friedensdelegation hier den Status quo gefährden soll, ist die Frage, was ist das eigentlich für ein Status quo? Genau, und wir haben halt dadurch immer wieder gemerkt, dass die Türkei Druck auf die Regierung ausübt. Es gab auch verschiedene andere Reisen, die wir geplant hatten. Wir wollten das Geflüchtetenlager Mahmur besuchen und noch andere Stops, da kann ich später nochmal von erzählen. Und auch daran wurden wir immer wieder gehindert. Das hat uns aber jetzt auch nicht aufgehalten. Wir haben uns dann nach ein paar Tagen in den anderen Teil von der Autonomieregion, in dem die Regierungspartei nicht so stark ist, begeben, in dem wir uns ein bisschen freier begeben durften und konnten da eigentlich noch relativ viele Familien, NGOs, Parteien und so weiter besuchen.
Und jetzt hast du ja schon mal so ein bisschen so einen Einblick gegeben. Wie ist da sozusagen, also von der politischen Situation, du hast auch von der KDP auch gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was die KDP genau ist für Außenstehende.
Ja, klar. Also die KDP ist die Regierungspartei in der Autonomieregion Kurdistan, also in Südkurdistan. Und genau, mit der haben wir auch versucht, uns zu treffen. Die hat aber eben in Bezug auf den Krieg bis jetzt komplett geschwiegen und sich eben nicht für die südkurdische Bevölkerung eingesetzt und gegen den Invasionskrieg der Türkei gestellt, sondern versucht sich da irgendwie gerade so ganz bedeckt zu halten, weshalb wir eben da auch offensiv versucht haben, in den Dialog zu treten, um hinzukriegen, dass sich die KDP eben auch gegen den Krieg positioniert. Es wird aber immer wieder deutlich, dass sie einfach sehr stark beeinflusst wird und finanziell, wirtschaftlich unter Druck gesetzt wird von der Türkei.
Und was gibt es denn da noch für politische Akteure vor Ort außer der KDP?
Also es gibt natürlich viele andere Parteien. Es gibt die PUK-Partei, die sitzt auch mit in der Regierung, mit der haben wir uns auch getroffen. Zu diesen Gesprächen lässt sich auch sagen, dass Gespräche mit den Parteien sehr, sehr viele Menschen und eigentlich alle Akteure, mit denen wir geredet haben, kein Interesse an diesem Krieg haben, vor allem auch kein Interesse an einer innerkurdischen Spaltung. Das muss man zu der KDP nämlich auch noch dazu sagen. Das ist eben das, was momentan droht. Der andere Akteur in dieser Region ist natürlich die Freiheitsbewegung, die kurdische Freiheitsbewegung. Die ist seit vielen Jahrzehnten in den verschiedenen Teilen Kurdistans aktiv und versucht dort gemeinsam mit der Gesellschaft ein selbstbestimmtes und freies Gesellschaftsmodell aufzubauen. Vielleicht haben auch die HörerInnen schon mal von Rojava gehört. Das ist eine selbstverwaltete Region in Nordostsyrien. Genau, und die Teil der Freiheitsbewegung ist eben auch die Guerilla, die in den Bergen größtenteils ist und dort das kurdische Volk verteidigt. Und von der Türkei wird immer wieder versucht, auch jetzt gerade aktuell bei dem Krieg, die PKK so als Vorwand zu nehmen und zu behaupten, dass sie nur deshalb angreifen würden. Aber das ist, wie gesagt, das haben wir auch immer wieder von Menschen vor Ort hier bestätigt bekommen, einfach ein Vorwand, um Kurdistan zu besetzen und hier auch den Genozid an den Kurdinnen weiter fortzuführen.
Also willst du damit...
Moment, es gibt noch eine Ergänzung.
Ja.
Ja, ich würde dazu nochmal ergänzend auch sagen wollen, dass... nicht nur probiert wird, diesen Krieg dadurch zu legitimieren, sondern auch probiert wird, die kurdische Freiheitsbewegung als Akteur, auch als tragender Akteur in Friedensprozessen zu delegitimieren, weil sie als Terrororganisation eingestuft wird und auch unter anderem in Deutschland eingestuft wird, sodass eigentlich als ernstzunehmender politischer Akteur in diesem ganzen Konflikt die Freiheitsbewegung gar nicht genannt wird. Und wir haben das nochmal als zweiten Punkt dazu.
Und genau, was mich jetzt da auch nochmal interessieren würde, ihr hattet auch vorhin, ihr habt jetzt sozusagen über die verschiedenen Akteurinnen gesprochen oder Akteure gesprochen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, wie ist gerade die Situation vor Ort in dem Sinne, wie ist dort, wie bricht dort der Krieg aus und wie verhält sich das türkische Militär? Die sind ja schon seit Monaten sozusagen ja auch über die Grenze zwischen der Türkei und dem Irak übergetreten. Und wie verhält sich der Krieg dort?
Genau, also das meinst du ja vorhin auch schon, die drei Hauptregionen, die gerade angegriffen werden, befinden sich an der Grenze, an der irakischen Grenze zur Türkei. Das ist einmal Sab, Avashin und Mitina. Und die türkische Militär verhält sich auf der einen Seite auf jeden Fall sehr offensiv, also dass sie auch mit völkerrechtswidrigen chemischen Giftgasangriffen versuchen, die Guerilla zurückzudrängen und den Widerstand vor Ort. Und aber auch, dass sie islamistische Söldner ganz bewusst in diese Region setzen, die dann halt auch über mit Legitimierung durch die KDP in diese militärischen Gebiete gebracht werden, die unter anderem auch nachgewiesenermaßen als Peschmerga-Kräfte verkleidet sind, sodass sie nicht auffliegen. Also die Türkei hat ganz viele verschiedene Mittel, die sie halt gerade einsetzt. Ein anderer Punkt ist auch die systematische ökologische Zerstörung oder der sogenannte Ökozid, der hier stattfindet, den die Türkei bewusst zur Entvölkerung der kurdischen Siedlungsgebiete hier einsetzt. Das sieht so aus, dass sie Waldbrände legen, dass sie zivile Schäfer oder Landwirtschaftsbetriebe auch Angriffe durchführen, so dass diese Erde eigentlich gar nicht mehr zu benutzen ist. Das wären so die größten Punkte. Ein anderer Punkt ist auf jeden Fall auch noch, das hatten wir gerade auch schon ein bisschen angesprochen, ist die Spaltung innerhalb der kurdischen Bevölkerung. Und eine Methode da ist dann zum Beispiel, dass sie Drohnen auf Zivilbevölkerung werfen und dann sagen, ja, wenn die PKK und wenn die kurdische Freiheitsbewegung nicht vor Ort wäre, dann würden wir euch ja in Ruhe lassen. Also über so eine Argumentationslinien probiert die Türkei dort auf jeden Fall auch weiterhin die Bevölkerung zu spalten. Und die Drohnenangriffe, die finden auch nicht nur in diesen drei Gebieten, die ich vorhin schon genannt habe, statt, sondern auch in zivilen Dörfern und auch auf geflüchteten Camps, wie zum Beispiel Mahmur im Çengal. Genau, also das sind so die Angriffsmethoden aktuell.
Ja, und du hast vorhin auch erzählt oder eben gerade auch erzählt, dass es auch Giftgasangriffe gab oder gibt. Das ist natürlich jetzt, um nochmal kritisch nachzufragen, ein starker Vorwurf. Kannst du das genauer nochmal erläutern?
Also leider ist das...
So, ich glaube, die Verbindung ist gerade... abgekracht.
Hörst du mich noch?
Ja, jetzt höre ich dich wieder. Jetzt kannst du noch mal antworten. Ja,
danke. Also leider ist es so, dass die Aufklärung da noch ziemlich am Anfang ist und es leider sehr wenige Informationen gibt, weil die KDP-Regierung hier die Aufklärung einfach verhindert. Also dürfen keine Leute dahin gelassen werden. Was wir dazu wissen, ist, dass das Giftgas vor allem gegen die Guerilla eingesetzt wird und in den Tunnelsystemen und dabei eben auch schon zahlreiche Kämpfer in der Guerilla gestorben sind. Und was wir jetzt aber als Mitglieder der Friedensdelegation auf jeden Fall noch dazu erzählen könnten, um auch mal so einen persönlichen Eindruck dazu zu schildern, ist, dass wir, einer unserer Stationen war Halabscha. Das ist eine Stadt auch in Südkurdistan, die 1988 Opfer eines der größten Massaker an der kurdischen Bevölkerung wurde. Da hat nämlich unter Saddam Hussein wurde dort auch Giftgas eingesetzt und 50.000 Menschen sind auf einen Schlag gestorben. Was irgendwie für uns auch besonders krass und wichtig war zu sehen und diesen Ort zu erkennen, war, dass bei diesem Giftgasangriff das Giftgas eben auch in deutschen Firmen produziert wurde und einfach nochmal ganz klar die internationale und vor allem auch deutsche Mitverantwortung an den kontinuierlichen Genozid an den Kurdinnen deutlich wurde und auch die gravierenden Auswirkungen, die das jetzt noch Jahrzehnte danach auf dieses Dorf hat. Auch der Bevölkerung, die wir dort getroffen haben, war einfach total bewusst, dass diese Giftgasangriffe unglaublich gefährlich sind und auch ganz schnell wieder ganz faschistische Züge annehmen können. Aber leider wissen wir momentan nicht mehr dazu, weil die Aufklärung eben behindert wird.
Genau, und auch nochmal, um zur aktuellen Situation ein bisschen was zu sagen. Wir wurden persönlich auch daran gehindert, in diese Gebiete zu fahren und dort aufzuzeigen, wie sich diese aktuellen Angriffe halt äußern. Und zwar wurde uns unser eigentlicher Plan, am 14. in diese betroffenen Dörfer zu fahren, auch von der KDP-Regierung verwehrt, was uns einfach nochmal mehr gezeigt hat, dass die Aufklärung dieser völkerrechtswidrigen Kriegsverbrechen, die aktuell hier stattfinden, auf jeden Fall nicht im Interesse der KDP, auch nicht im Interesse Deutschlands und auch nicht im Interesse der Türkei liegt. Wir wurden mehrere Male daran gehindert, unsere eigentlichen Pläne hier durchzuführen, was ja sicherlich nicht ohne Grund passiert.
Ihr hattet auch vorhin davon gesprochen, von diesen Drohnenangriffen und dass damit auch versucht wird, da eine Spaltung herbeizuführen. Hat diese Spaltung Erfolg?
Also mit den Menschen, mit denen wir hier vor Ort geredet haben, ist uns ganz klar aufgefallen, dass das auf jeden Fall nicht im Interesse der Bevölkerung hier liegt. Und das Einzige, was die Bevölkerung hier tatsächlich möchte, ist Frieden und dass der Krieg der eigenen oder die Aufforderung, gegen die eigenen Schwestern und Brüder hier zu verschwören, auf jeden Fall die meisten Menschen denen hier halt nicht nachkommen, sondern dass sie sich ganz klar dagegen zur Wehr setzen.
Was man aber allerdings dazu sagen muss, ist, dass eben bis vor kurzem noch die öffentliche Berichterstattung über die aktuellen Angriffe quasi nicht bestanden hat hier und eben, dass die KDP sehr viel Propaganda des türkischen Staates hier auch verbreitet hat, wie wir vorhin schon erzählt haben, dass eben nur die PKK angegriffen wird und auch nur daran schuld sei. Und da würden wir auch sagen, dass wir das mit der Delegation da eigentlich auch relativ erfolgreich waren, dieses Schweigen hier zu brechen und die lokalen Akteure dazu zu bringen, eben auch zu berichten. Und damit sozusagen unseren Beitrag geleistet haben dafür, dass eben das in die Öffentlichkeit gerät, dass gerade ein so ein sogenannter Bruderkrieg wieder droht und dass das ein ganz klarer Spaltungsversuch der Türkei ist.
Ja, vielen Dank erstmal. Ich würde jetzt erst noch mal ein kleines Stückchen Musik spielen, damit die Ohren unserer Zuhörerschaft sich ein bisschen erholen können. Ja, und ihr seid hier immer noch beim Polytopia-Magazin. Polytopia-Magazin jeden Mittwoch hier um 16 Uhr auf Radio X zu hören. Und polytopiamagazin.de ist unsere Internetseite. Da können dann auch alle Sendungen nachgehört werden. Unter anderem aber auch auf der Radio X Plus 7 Seite, wo die Sendung dann 7 Tage dann online ist. Ja, und ich unterhalte mich hier gerade mit Luise aus Berlin und Emilia aus Frankfurt über die Situation in Kurdistan bzw. in Südkurdistan. Die sind nämlich Teil der Delegation oder Delegation for Peace und wir haben gerade über die Situation vor Ort berichtet, wie dort der Krieg vonstatten geht, wie der Angriffskrieg von der Türkei in Kurdistan vonstatten geht und wie dort, was es dort für aktuelle Geschehnisse gibt. Wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wie der Angriff der türkischen Armee vor Ort ist. Mich würde nochmal interessieren, wie sich dort die Leute zur Wehr setzen und aber auch, wie es den Betroffenen dort geht.
Ich würde mal sagen, der Widerstand ist ziemlich breit gefächert. Wir sind ja darauf eingegangen, dass es hier die Guerilla, die Selbstverteidigungseinheiten der Freiheitsbewegung gibt, die seit Monaten sehr, sehr starken Widerstand leisten. Und aber neben dem gibt es eben auch einen ganz starken Halt der Bevölkerung für diesen Widerstand in den Bergen. Wir haben unter anderem die Friedensmütter getroffen, Davon kann Luise gleich später nochmal mehr erzählen. Ja, ich glaube, es war so beides, was wir so sehr viel gesehen haben. Wir haben zum einen ganz, ganz viel Hoffnung gesehen, darin, dass sich eben die Bevölkerung zur Wehr setzen kann, und aber eben auch Hoffnungslosigkeit darin, dass eben sehr, sehr viele Leute gesehen haben, dass dieser Krieg so viele internationale Großmächte da eigentlich ein Interesse daran haben, und auch eine Machtlosigkeit da drin. Und das ist eben auch genau das, weshalb wir da hingefahren sind, um das irgendwie zu brechen, um aufzuzeigen, dass es eine internationale Öffentlichkeit gibt. Für mich besonders eindrücklich waren zwei Besuche, die wir gemacht haben. Einmal haben wir eine Familie, die Familie von Peyman Talib besucht. Das ist die Mutter einer Familie, die vor einem Jahr angegriffen wurde bei einem Drohnenangriff. Die ganze Familie wurde schwer verletzt. Sie hat ihr Bein dabei verloren. Und genau, in dem Gespräch mit ihr ist nochmal klar geworden, dass hat sie nochmal ganz klar betont, dass wir, wie wichtig es ist, dass sich Internationalistinnen, also Menschen aus allen Ländern da gegen den Krieg einsetzen, weil eben dieser Krieg sich gegen die Bevölkerung richtet. Sie hat gesagt, dass sie mit ihrer Familie Zivilistinnen sind, dass sie in einem Dorf wohnen, was nur wenige Kilometer von Sulaimania, also der Stadt, in der wir auch gerade sind, entfernt ist, und trotzdem wurden sie angegriffen. Und genau, und hat einfach nochmal betont, wie wichtig es ist, dass sich international dagegen eingesetzt wird. Und eine ganz ähnliche Stimme haben wir auch gehört, als wir die Familie von Shehid Redur, also einem gefallenen Kämpfer, besuchen durften. Wir wurden eingeladen zu der Gedenkveranstaltung. Genau, Shehid Redur wurde auch erst vor wenigen Wochen ermordet, auch bei einem Drohnenangriff auf ein ziviles Auto. Einer von zwei Menschen, die dabei gestorben sind. Und da haben wir so gemerkt, das war total krass, weil wir so teilhaben durften an dieser Gedenkveranstaltung. Das ganze Dorf war dort versammelt. Es war unglaublich viel Schmerz und Trauer anwesend, aber gleichzeitig war eben den Menschen dort total wichtig, dass wir alle das Gedenken an diesen Menschen, der für den Frieden eingetreten ist, aufrechterhalten. Und daraus ist auch ein unglaublicher Kampfesgeist entstanden. Also die Schwester des Verstorbenen hat eine Rede gehalten, in der sie uns, der sie gesagt hat, dass sie bereit sind, alles zu tun. Also das sind ganz normale Menschen, die dort in dem Dorf leben, dass sie und ihre Familie alles bereit sind zu tun, um den Frieden wiederherzustellen. Und dass sie eben uns auffordert, auch gegen diesen Krieg einzutreten und die Regierungen in unseren Ländern dazu aufzufordern, die Unterstützung der Türkei zu beenden. Also genau. Luise ergänzt mich auch noch.
Ja.
Genau, also wie Emilia gerade ja auch schon angekündigt hat, wir haben auch die Friedensmütter hier besucht, die eine zivilgesellschaftliche Gruppe sind aus Frauen, die wo Kinder in den Familien in diesem Krieg gefallen sind. Und die Position dieser Frauen ist eine ganz weise Position, und auch sie haben auf jeden Fall ein großes Verlangen, in diesen Friedensprozessen mitzuwirken, weil sie eben sagen, unsere Kinder werden ermordet, werden in diesem sinnlosen Krieg, fallen in diesem sinnlosen Krieg, wir brauchen auf jeden Fall den Frieden. Und was sie auf jeden Fall auch noch stark gemacht haben, war, dass sie als alte Frauen hier auch in der kurdischen Kultur sehr naturverbunden und naturbezogen sind, und dass sie auch nochmal ganz klar gesagt haben, dieser Ekozid, wie er heißt, der hier gerade stattfindet, was wir ja vorhin auch schon ein bisschen näher erläutert haben, diese systematische Zerstörung der Natur für sie ganz schlimm ist, und das auf jeden Fall halt auch so schnell wie möglich beendet werden muss, und dass sie sich auf jeden Fall nicht entvölkern lassen, dass sie hier bleiben, dass sie dafür kämpfen, dass ihr Land erhalten bleibt, ihre Kinder erhalten bleiben. Und das fand ich auch auf jeden Fall sehr beeindruckend zu sehen, diese Kraft und die Weisheit, die von diesen alten Frauen ausgeht. Genau. Und in der Jugend hier in Sulaimania herrscht generell auf jeden Fall eine große Hoffnungslosigkeit, weil sie auch sehen, dieser Krieg bekommt keine Öffentlichkeit, dieser Krieg findet hier irgendwie einerseits hinter geschlossenen Türen statt, aber andererseits auch nicht, weil ja Großmächte ja auch ihre Wirtschaftsinteressen dabei haben. Mhm. Und dass sie seit Jahren sehen, dass ihre Freunde
instrumentalisiert werden von Regierungen, um in den Krieg zu ziehen, um diese Wirtschaftsinteressen halt irgendwie auch aufrechtzuerhalten und für sie einzustehen. Und wenn sie sich nämlich hier gegen den Krieg organisieren wollen, außerhalb von diesen Regierungsparteien, die ja auch zum Teil dafür verantwortlich sind, dass der Krieg gerade so stattfinden kann, wie er stattfindet, werden sie Opfer von enormer Repression und können auf jeden Fall nicht ihr politisches Engagement, was ihnen auch zusteht, so ausleben, wie sie es gerne ausleben wollen würden. Und gerade für junge Frauen ist es sehr schwierig, dieses politische Engagement auch zu haben, da sie auch in sehr feudalen Familienverhältnissen zum Teil leben und die Eltern ihnen verbieten, sich politisch hier zu organisieren, weil sie dann nämlich Angst haben, dass sie für diesen Krieg halt auch instrumentalisiert werden und in diesen Krieg halt auch ziehen, so. Dass man da auf jeden Fall sagen kann, es herrscht zwar eine große Hoffnungslosigkeit, aber es gibt genug Leute, die sich dagegen organisieren und die auch ihre Zukunft auf jeden Fall in diesem Kampf oder in diesem Land hier sehen und auch in dem Kampf gegen den türkischen Faschismus aktuell und dass dort auf jeden Fall auch eine Stärke kommt und die Stärke kommt vor allem von der kurdischen Freiheitsbewegung, die ihnen diese Perspektiven bietet.
Ja, also ist auf jeden Fall nochmal interessant, auch diese Perspektive, die ihr da auch gerade aufgemacht hat, aus der feministischen aber auch aus der Jugend heraus. Was mich nochmal interessiert, weil das ja schon auch alles sehr tragische Ereignisse sind oder auch tragische Erfahrungen, die ihr da macht, nochmal vielleicht aus eurer persönlichen Perspektive, was habt ihr da so mitgenommen und was berührt euch besonders?
Also, das ist es ist irgendwie eine schwierige Frage, weil wir beide befinden uns irgendwie noch hier. Wir sind noch gar nicht so zurückgekommen und haben das Ganze so abgeschlossen. Aber in unseren Gesprächen in den letzten Tagen ist uns immer wieder aufgefallen, dass wir auf jeden Fall viele Momente hatten, wo wir sehr erschrocken waren über die Zustände, sehr erschrocken waren darüber, was hier passieren konnte. Wir haben zum Beispiel auch ein Geflüchtetenlager besucht, beziehungsweise wir wollten es besuchen. Wir sind eigentlich weiter als bis zum Tor gekommen. Dann durften nur 7 Einzelpersonen für 20 Minuten rein und haben da das Leid von vor allem jüdischen Menschen gesehen, die seitdem sie vom IS vertrieben wurden, nicht mehr zurückkehren können. Haben sehr viel auch mit so einer eigenen Ohnmacht gekämpft, glaube ich, so wie groß eigentlich dieser Krieg ist und was das eigentlich alles für Auswirkungen hat. Also auch die Umweltzerstörung zum Beispiel ist teilweise halt irreparabel. Und gleichzeitig haben wir aber, glaube ich, ziemlich viel gelernt, dass eben diese schrecklichen Erfahrungen auch einfach Teil von dem Kampf gegen Faschismus, dem Kampf gegen Krieg sind, den wir ja auch in Europa führen. Also auch jede Demonstration, jede öffentliche Infoveranstaltung über die Politik Erdogans ist halt Teil davon und dass wir das eigentlich sehr, sehr gut finden, uns eben auch mit gerade den Menschen hier zu verbinden, die so akut betroffen sind.
Ja,
und wie gesagt, was ich eben erzählt habe, dass ich glaube, für mich am allerbeeindruckendsten war, dass die Menschen, die am meisten ganz direkt betroffen waren, die selbst Verwundete, Verletzte und auch Tote in ihrer Familie haben, einfach die waren, die am meisten Stärke ausgestrahlt haben.
Ja.
Und ich glaube, das hat auch auf uns ausgewirkt, so dass wir dann irgendwie gemerkt haben, okay, wir haben eigentlich gerade unglaublich viel Kraft und wollen hier weiterkämpfen und auch in Deutschland weiterkämpfen.
Ja, also wir haben jetzt noch in der Tat hier noch 3 Minuten und es rennt so ein bisschen die Zeit davon. Mich würde aber jetzt nochmal trotzdem zum Schluss nochmal interessieren, vielleicht könnt ihr nochmal kurz sagen, hat sich durch die Delegation auch da mehr Aufmerksamkeit auf den Krieg fokussiert? Wie reagiert vielleicht auch da die europäischen Staaten dazu? Gab es schon Reaktionen dazu? Und und vielleicht nochmal dann auch zum Schluss, gibt es ja noch den 3. Juli.
Genau, also die Reaktionen, die waren ja bis jetzt ziemlich, also von der Regierung, wir wurden ziemlich vielen Repressionen überhäuft, aber wir haben auf jeden Fall in der Bevölkerung eine große Öffentlichkeit gesehen, doch ein großes Interesse, sich gegen diesen türkischen Angriffskrieg, gegen den türkischen Faschismus gemeinsam mit uns halt einzusetzen. Und da, wir sind ja hier im Rahmen der Defend Kurdistan-Initiative, die ausgerufen wurde, nachdem wir hier angekommen sind, die genau das probiert, also in der gesamten Gesellschaft verschiedene Gruppen, verschiedene
verschiedene Personen zusammenzubringen und in verschiedenen Aspekten auf diesen Krieg aufmerksam zu machen. Und das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit in der Zivilbevölkerung, dort auch für mehr, einmal für mehr Aufmerksamkeit, aber dann auch für mehr Kampfgeist und gegen diesen Krieg zu kämpfen. Und diese Initiative plant genau jetzt einen Aktionstag am 3., den du auch schon angesprochen hast.
Genau, und am 3. gibt es auch eine Demo in Frankfurt. Da würde ich auch ganz herzlich alle einladen und aufrufen, daran teilzunehmen, jetzt eben sich da massiv daran zu beteiligen. Und die Demonstration ist am 3.7., also am Samstag um 15.30 Uhr am Kaisersack, also am Hauptbahnhof. Also nimmt da gerne bitte alle teil und versucht eben auch die Kampagne Defend Kurdistan zu unterzeichnen und euch daran zu beteiligen. Weil was es braucht, ist wirklich internationale Unterstützung und Widerstand gegen diesen Krieg.
Und es gibt nicht nur in Frankfurt Demos, sondern überall in der Bundesrepublik, aber auch in ganz Europa. Genau, also geht das hier nicht nur an die Frankfurterinnen, die uns gerade zuhören, sondern an alle Menschen, die das halt irgendwie erreicht. Bleibt auf jeden Fall aufmerksam in euren Städten. Es werden, wie gesagt, eigentlich überall zu dem 3. zu Demonstrationen aufgerufen.
Vielleicht nochmal zum Schluss die abschließende Frage. Wenn sich Leute nochmal mehr informieren möchten und auch gucken, wie vielleicht einerseits natürlich der Krieg auch vor Ort vonstatten geht, aber natürlich aber auch eure Perspektive aus der Delegation, die Perspektive zu sehen ist oder zu nachzulesen oder nachzuschauen, wo kann man das tun?
Also, da gibt es zum einen die Internetseite defendkurdistan.com. Da findet ihr alles zu der Kampagne. Ich kann euch aber auch sehr die zwei Twitter-Accounts defendkurdistan und Civaka Azad, also Civaka Azad, empfehlen, weil da einfach sehr, sehr viel kleine Videos, Beiträge, verschiedene Stimmen und Interviews aus der Delegation zu sammeln sind. Genau, und da findet ihr auch noch weitere Materialien.
Und kommt vielleicht auch ins Gespräch mit den kurdischen Vereinen in euren Städten, weil was ist besser als die Gespräche mit den Menschen, die halt in diesem Thema auch schon arbeiten. Genau.
Ja, vielen, vielen Dank, Luise aus Berlin und Emilia aus Frankfurt. Die befinden sich nämlich gerade in Südkurdistan, also im Nordirak, und haben uns hier über die Delegation for Peace, die sich da einsetzt für Frieden und für Frieden in der Situation gegen die Invasion des türkischen Staates. Ich hätte natürlich noch tausende Fragen, aber vielen, vielen Dank, dass ihr dieses Interview hier möglich gemacht habt.
Ja, danke dir auch.
Danke an dich, dass du uns die Chance gegeben hast.
Ja. Bis dann, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, ihr seid hier immer noch beim Polytopia Magazin, jeden Mittwoch um 16 Uhr. Ich kann es nicht häufig genug sagen. Hier auf Radio X 91.8. Und wir kommen jetzt zu unserem nächsten Thema, und zwar die Delegation beziehungsweise die Reise der Zapatistas. Da hatten wir schon vor Wochen auch berichtet hier, und zwar mit Uli vom Jabasta-Netz. Und jetzt habe ich nämlich Georg vom Jabasta-Netz am Apparat. Sag doch mal kurz hallo.
Ja, moin.
Moin. Hi. Ja. Schön, dass das geklappt hat. Schön, dass du jetzt auch hier mit mir hier am Telefon bist. Und zwar, da gab es jetzt, haben wir schon letztes Mal schon berichtet, dass die Zapatistas hier auf der ganzen Welt, die ganze Welt sozusagen oder die fünf Kontinente bereisen möchte. Und das erste Land soll nämlich Europa sein. Und der Grund dafür ist, dass jetzt zum 500. Mal sich die Eroberung von Lateinamerika beziehungsweise von Mexiko jährt und beziehungsweise auch eine Vernetzung stattfinden soll mit den Widerständen hier in Europa von unten und links. Das ist sozusagen ja das, warum sie sozusagen hier sind. Und gab es aktuelle Ereignisse, und zwar ist die Vorhut, also die das Geschwader 421 mit diesem schönen Namen, ist sie dann jetzt hier am 22. Juni, also letzte Woche Dienstag, in Vigo angekommen, Spanien, in Galicien ist dort angekommen, und da gab es viele verschiedene Ereignisse. Und ja, und jetzt kannst du ja mal so ein bisschen berichten, was da so passiert ist und wie das war wahrscheinlich ziemlich aufregend.
Das war super aufregend, auf jeden Fall. Also schon die Tage davor waren total aufregend, weil es immer nicht so ganz klar war, wann kommen sie jetzt genau an. Das ist ja mit dem Segelschiff nicht so auf die Minute vorhersagbar, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Und dann waren sie im Hafen gelandet und haben, wie sie das in dem Kommuniqué angekündigt haben, erstmal nur ein großes Transbier ans Schiff gehangen, auf dem Wacht aufstand. Dann wollten sie warten, ob jemand aufwacht und wenn dann jemand aufwacht, ob die Person auch was tut. Und so ungefähr hat sich das am 20., glaube ich, am Sonntag auch angefühlt. Es waren dann ganz viele Menschen vorne auf der kleinen Leuchtturminsel und haben wie wild gewunken und gerufen, aber organisiert war noch gar nicht so sehr viel. Das ist dann in den nächsten 2 Tagen alles aus dem Boden gestampft worden. Und ja, dann war die Ankunft, also die Landung sozusagen am Strand, Playa Carril da in Vigo, eben auch mit einer großen Zeremonie und so einem symbolischen Akt, wo also jede Person des Geschwaders 421 ein Spiegel, also es gab sozusagen eine Gruppe, die nannte sich dann Spiegel, Espejo auf Spanisch, und das waren dann jeweils eine Person aus Galizien und aus anderen europäischen Ländern für je eine Person von dem Geschwader. Also insgesamt dann 14, die den 7 gegenüberstanden und jeweils verschiedene Identitäten des Kontinents repräsentieren sollten. Also ne, die 421 kommt ja zustande, 4 Frauen, 2 Männer, eine Person anderen Geschlechts, nicht binär, wie auch immer man das genau übersetzen möchte. Und dementsprechend wurde dann eben auch eine Delegation ausgewählt, die ihr gegenüberstand, die ja jeweils ein Geschenk überreicht hat und ein paar Worte gesagt hat zu ihrem Kampf, wo sie herkommt, was uns verbindet. Und ja, dann, das Ganze war begleitet von traditioneller galizischer Musik. Das hat auf jeden Fall sehr eindrucksvoll und sehr berührend gemacht. Und dann gab es noch langes Programm hinten dran mit verschiedensten Redebeiträgen, Musik und Tanz und so weiter. Die Kompass hatten sich ja gewünscht, dass auf jeden Fall am Ende Cumbia gespielt werden muss. Das wurde auch erfüllt. Ja.
Vielleicht nochmal einen kleinen Schritt, ich würde nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen und zwar nochmal über diese Reise mit dem Segelschiff und der Vorhut. Mhm. Diese Reise hat 50 Tage gedauert und ging ja über den Atlantik und sie sind ja gesegelt.
Ja.
Wie viele Personen waren denn jetzt von der Vorhut genau vor Ort? Und wenn ich mich recht entsinne, war ja die erste Person ja auch die Transperson, die dann auch von Bord gegangen ist.
Ganz genau, ja. Das war tatsächlich so, dass wir, also um die Frage zu beantworten, wie viele es genau am Ende waren, die gesegelt sind, das kann ich dir nicht genau sagen, weil sie nicht alle von dem Team uns jetzt auch vorgestellt haben. Hat sich dann immer noch herausgestellt, ach, die Person war noch dabei, die Person war noch dabei. Also eben ein paar Leute von der Crew, Leute, also Tercios Compass, die das medial begleitet haben von den Zapatistas und so weiter. Und dann waren natürlich alle 7 von dem Geschwader dort. Und als erstes hat Marie José Land betreten. Das war allerdings nicht so, also aus meinem Blickwinkel zum Beispiel gar nicht sichtbar, weil wegen der Winde konnte nicht der eigentliche Strand genommen werden dafür. Da ist das Boot dann an einer anderen Stelle angelegt und so. Genau, und dann wurde die Umbenennung, das war ja die große wichtige Aufgabe von Marie José, dass Marie José dann Europa umbenennt in Tlumilk Ashemkob, also widerspenstiges Land. Das hat dann auf der Bühne stattgefunden und das war genau der eigentlich wichtige Akt der ersten zapatistischen Transperson, die europäisches Festland betreten hat.
Jetzt hast du nochmal von dieser Umbenennung gesprochen. Vielleicht kannst du nochmal so genau sagen, die Umbenennung ist wahrscheinlich auch mehr symbolisch oder wie darf man das verstehen?
Nee, also Europa heißt jetzt nicht mehr Europa. Also natürlich war das erstmal vor allem symbolisch, aber genau, ich meine, das ist so ein bisschen die ganze Inszenierung der, wie sie hierher kommen, ne? Das ist einfach eben so eine eine Antwort letztendlich auf die Kolonialisierung. Deswegen unbedingt das Segelschiff, deswegen auch die Landung in Vigo, von wo aus eben viele Kolonisatoren losgefahren sind. Und dann eben dieser Akt, einfach das Land zu betreten und ihm einen Namen zu geben, in der eigenen Sprache, ne? Also wie es damals die Eroberer auch gemacht haben. Genau, und wie gesagt, die Bedeutung davon ist entweder widerspenstiges Land oder Land, das sich niemals ergibt. Und mal schauen, wie gut sich das durchsetzen kann. Auf jeden Fall habe ich gehört, dass schon der Parque Europa in Madrid, die U-Bahn-Station, die wurde schon umbenannt. Also findet man schon Bilder.
Okay, also das heißt, wird sozusagen eine Invasion gestartet, und davon spricht ja auch sozusagen die EZLN beziehungsweise die Indigenen, die jetzt in den nächsten Wochen, Monaten nach Europa kommen werden, wird ja von dieser Invasion Europas gesprochen. Mhm. Vielleicht kannst du nochmal genauer beschreiben, was damit gemeint ist.
Ja, na, ich glaube, es ist vor allem also mit einem Augenzwinkern so, ne? Es ist halt irgendwie ein Scherz sozusagen. Damals hat die Invasion der Europäer in Amerika angefangen, und jetzt fallen die Kompas hier eben mit, ja, wahrscheinlich hunderten Leuten ein. Das ist natürlich keine Invasion im klassischen Sinne, sondern sie nennen das in einem der Kommunikados auch eine einvernehmliche Invasion. Also genau, letztendlich wollen sie eben hier dann, ja, angekündigt sind jetzt schon so um die 150, es könnten aber auch noch mehr werden, die dann ab Mitte Juli in Paris landen werden und von da aus dann, ja, Europa aufrütteln wollen, so, ne, eine Tour durch die verschiedenen Teile machen wollen, das Europa von unten und links kennenlernen wollen, sich austauschen wollen und, ja, nicht zuletzt dann am 13. August in Madrid sein, um am Jahrestag der vermeintlichen Eroberung zu zeigen, hier, wir wurden nie erobert, wir wurden nie besiegt, wir sind immer noch da, wir leisten Widerstand und noch mehr, wir gehen jetzt in die Offensive, ja, wir starten eine Invasion in Europa.
Jetzt hast du dieses Datum der 13.8. in Madrid genannt, da soll es dann auch ein großes Event wahrscheinlich dann geben, wie kann man sich das vorstellen?
Da bin ich auch noch sehr gespannt, wie man sich das vorstellen kann. Also wir haben jetzt auch hier mit Leuten aus dem Baskenland zum Beispiel gesprochen, die so meinten, ja, also Madrid ist natürlich super symbolträchtig, aber sie haben da auch echt Respekt vor, weil es ist einfach total konservatives Pflaster und eben noch viel Stolz auf die spanische Krone und so. Insofern ist das wahrscheinlich genau der richtige Ort, aber es wird auch wirklich spannend, wie das abläuft. Können wir gerade, glaube ich, noch gar nicht so genau sagen. Ich denke mal so ein bisschen wie in Vigo, nur noch viel größer, mit tausenden Menschen, mit einem großen Festakt, mit wirklich einem, die werden sich bestimmt wieder was Symbolträchtiges einfallen lassen. Das können sie ja eigentlich ganz gut, die Zapatistas, was dann so ein bisschen das versinnbildlicht, dass sie der spanischen Krone irgendwie nach 500 Jahren die Antwort zurückbringen auf ihre Invasion. Ich bin selber noch sehr gespannt, wie das aussieht.
Ja, und du hast ja davon gesprochen, dass ungefähr 150, vielleicht auch mehr, nach Europa kommen werden. Sind ja hauptsächlich alles Indigene. Kannst du nochmal sagen, beziehungsweise das braucht ja viele Organisierungen hier vor Ort in Europa. Vielleicht kannst du ja nochmal so ein bisschen erzählen, wie diese Organisierung aussieht und vielleicht europaweit, aber auch vielleicht auch deutschlandweit. Auf was können wir uns da einstellen?
Ja, also da finde ich, setzt man am besten einfach bei dem an, was die Zapatistas so langfristig erreichen wollen, ne? Das Ganze soll eben jetzt nicht bloß das große Event 2021 werden, sondern es geht wirklich um den Startschuss für eine langfristige Organisierung weltweit, die verschiedenen Kämpfe verbindend und über Ländergrenzen hinweg und so weiter. Und tatsächlich schaffen sie das gerade schon ganz gut, einfach durch die Ankündigung, dass sie kommen, genau das zu erreichen, weil wir müssen uns eben wirklich massiv zusammentun und uns organisieren, um diese krasse Herausforderung zu meistern. Also diese Riesentour mit einfach Hunderten von Kompas. Genau, und das sieht je nach Region ein bisschen unterschiedlich aus. Also in Deutschland sind wir organisiert in über 20 Regionalgruppen, die sozusagen, genau, in den verschiedenen Städten die Basis bilden und dann auch nochmal in bundesweiten AGs, die also nicht an eine Stadt gebunden sind oder so, sondern wo Menschen zum Beispiel zusammenkommen, um zu einem bestimmten Thema zu arbeiten, sei es Klimagerechtigkeit, sei es Feminismus. Genau, und diese ganzen Strukturen, ob jetzt Regionalgruppen oder AGs, die kommen dann in einem bundesweiten Koordinierungskreis zusammen, der eben als Delegiertenplenum funktioniert und genau, wo dann Dinge besprochen werden, zurückgetragen werden und so weiter. Und auf europäischer Ebene ist es prinzipiell genauso, aber dass sich die anderen Regionen, also die organisieren sich teilweise sehr unterschiedlich. Es gibt jetzt nicht überall zum Beispiel im spanischen Staat den einen Zusammenschluss der verschiedenen Organisationen, sondern dann gibt es eben Menschen aus Extremadura, Menschen aus dem Baskenland, aus Katalonien und die dann auch alle so direkt mit uns auf der europäischen Ebene zusammenkommen. Genau, also auch frei nach dem Motto, dass die Autonomie bei der Organisation ganz wichtig ist, so, ne? Alle sollen sich irgendwie nach der Art und Weise organisieren, wie sie das kennen, wie sie das wollen, wie es einfach für sie passt.
Hm. Was ist so ein bisschen deine Einschätzung, wie ist da auch die mediale Aufmerksamkeit? Also wahrscheinlich kannst du jetzt erstmal auch nur wahrscheinlich eher auch von Deutschland berichten. Wie ist da so die mediale Aufmerksamkeit?
Ja, also ich muss gestehen, dass ich jetzt die letzte Woche nicht mehr so dran war, weil ich eben noch in Vigo beziehungsweise auf dem Rückweg war und das war ganz schön herausfordernd, diese Reise. Und es kann gut sein, ich glaube, dass das seitdem nochmal einen Sprung gemacht hat, so die mediale Aufmerksamkeit. Vorher würde ich sagen, dass es eben so in einschlägigen Medien jetzt nach und nach immer mehr wurde, ne? Also die Medien, die sich eben selbst auch als von links und unten vielleicht begreifen, die haben nach und nach immer mehr das aufgegriffen. Aber dass wir es jetzt irgendwie da in den breiten wirksamen Diskurs schon geschafft hätten, würde ich nicht sagen. Vielleicht ändert sich das jetzt, ne? Dieser Festakt dort, der war eben echt schon beachtlich. Also der hat echt Aufmerksamkeit auch erregt. Dann gibt's, was ich gerade angesprochen habe, jetzt solche Kunst-Guerilla-Aktionen oder wie man es nennen will, wie diese Umbenennung von U-Bahn-Stationen und so, was jetzt halt alles sich so langsam in Bewegung setzt und so ein Selbstläufer wird und natürlich einen Haufen Aufmerksamkeit erzeugt. Ich weiß nur, dass ein Team von Arte gerne auf das Schiff wollte, wo die Kompass waren, aber das haben die nicht erlaubt, weil sie vorher nicht gefragt worden sind, sondern Arte einfach plötzlich im Boot davor saß. Das ging nicht. Genau, mal schauen, ob das jetzt noch mehr wird. Vielleicht weißt du da auch mehr.
Ja, nee, ich weiß in der Tat auch nicht so viel, aber das wäre nochmal interessant, das nochmal zu recherchieren. Mhm. Mich würde jetzt nochmal zum Abschluss auch nochmal interessieren, auf was können wir uns für die nächsten Wochen einstellen? Was wird in den nächsten Wochen passieren oder in den nächsten Monaten?
Jo, na, auch da sind wir alle noch sehr gespannt. Also eigentlich sollte jetzt in Vigo, oder war zumindest unsere Annahme, dass in Vigo die Agenda für die Europareise festgelegt wird. Wann ist die Delegation wo, mit welchen Programmpunkten und so weiter, ne? Das hat sich als Irrtum herausgestellt. Also das Geschwader 421 ist nicht dafür da, sondern die sollen sich jetzt erstmal von der Reise erholen und sollten eben diesen symbolischen Akt irgendwie vor allem vollbringen. Und genau, es werden dann jetzt wohl innerhalb der nächsten 2-3 Wochen, konkreteres wissen wir auch noch nicht, werden 150 Kompass in Paris erwartet, die dann dort mit dem Flugzeug eintreffen. Und von dort aus soll dann sozusagen die Reise starten durch Europa und auch eben die genaue Agenda geplant werden. Und wir gehen gerade so ungefähr davon aus, die haben ein bisschen Europa in Zonen eingeteilt, frankophoner und deutschsprachiger Raum sind eine davon. Und es sieht so ein bisschen aus, dass Frankreich die Kompass gerne vor dem 13.8., also dem Tag in Madrid, hätte. Und wir in Deutschland sie dann eher in August, September begrüßen werden. Und ja, da wird es Aktionen geben in unterschiedlichsten Regionen, aber vor allem wird es ganz viele Austauschtreffen geben, wo wir uns zu den Fragen, die uns so beschäftigen, besprechen können, vernetzen können, Erfahrungen weitergeben und von den Kompass lernen. Genau, und am Ende wird es dann das rebellische Zusammentreffen hier geben in Deutschland. also am Ende des Deutschlandaufenthaltes, wo sozusagen alle, die an der Organisierung beteiligt sind, zusammenkommen sollen, um auch wirklich zu überlegen, okay, was fangen wir jetzt an mit dieser großen Organisation, die wir hier aufgebaut haben, ne? Wie machen wir da was Langfristiges draus, was Verbindliches, was Nachhaltiges, was dann eben auch wirklich irgendwie, ja, die andere Welt von unten und links anfängt aufzubauen.
Ja, und jetzt vielleicht nochmal als abschließende Frage, wie können sich denn die Leute, die an unseren Endgeräten jetzt gerade sitzen, wie können die sich informieren über die Reise oder wie können die vielleicht auch mitmachen?
Das geht am besten über die Seite vom Jabasta-Netz bisher. Genau, da gibt es alle möglichen Infos zur Reise, da gibt es eine Kontaktadresse und da gibt es auch eine sehr übersichtliche Seite, Reiseorga heißt die, wo einfach kurz und knapp die Struktur zusammengefasst ist, wie organisieren wir uns, welche Arbeitsgruppen gibt es, jeweils die Kontaktadresse, ne? Also wenn sich Leute einbringen wollen und es wird noch in jedem Bereich und in jeder Stadt Hilfe gebraucht, dann guckt euch da gerne einfach mal um und sucht euch die Stadt oder die AG raus, die euch passt und dann schreibt ihr die an und macht mit. Wir freuen uns sehr.
Ja, vielen, vielen Dank, Georg, für auch nochmal deinen Beitrag zur aktuellen Lage, was die Reise der Zapatistas in Europa angeht. Ja, ja, vielen, vielen Dank.
Dir. Ja. Bis dann. Danke dir. Schön, dass ich sprechen konnte hier. Dann
vielen Dank. Mach's gut.
Einen schönen Tag noch.
Danke
Ciao.
Dir. Tschüss. Ja, und ich habe hier gerade, wie gesagt, mit Georg vom Jabasta-Netz gequatscht und wir haben über die Reise gesprochen. Und davor habe ich mit, jetzt muss ich mal hier ganz kurz mal nachschauen, mit Luise aus Berlin und Emilia aus Frankfurt gesprochen über die aktuelle Situation in Südkurdistan und was die Reise Delegation for Peace, was es damit auf sich hat. Ja, und ihr seid hier, wie gesagt, hier beim Polytopia-Magazin. Es ist jetzt leider schon vorbei. Diese Sendung könnt ihr auch nachhören auf Radio X Plus 7, sobald sie online heute sein wird und natürlich auf unserer Internetseite polytopiamagazin.de, die ganz neu ist. Ja, und für euch am Mikrofon war der Andi und ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen guten Tag. Bleibt geschmeidig und bis bald.